Ich bin in Sorge hinsichtlich der langfristigen Tragfähigkeit der deutschen Staatsfinanzen und die neue Regierung geht jetzt eine Art Wette ein. Aber es gibt eben auch eine Gefahr, dass die Wette nicht aufgeht und wir am Ende zwar mehr Schulden, aber nicht einen anderen Wachstumspfad haben. Man kann der Regierung nur Fortune wünschen auf diesem Weg.
Markt und Mittelstand, der Podcast. Deutschlands Stimme für Familienunternehmen. Aktuelles und Zukunftsthemen rund um den Motor der deutschen Wirtschaft. Mit Thorsten Giersch.
Heute mal wieder eine etwas besondere Folge, eine Reportage aus Stuttgart. Hier auf dem Finance Summit ist nämlich Markt und Mittelstand auch Medienpartner. Über 1200 Teilnehmende, und zwar natürlich auch aus dem Unternehmertum sozusagen, aus dem Mittelstand. Und da gibt es hier in Baden-Württemberg ja so einiges, aber natürlich auch vor allen Dingen die Finanzwelt. Wir sprechen über Krypto und alles, was an technologischem auf die Finanzwelt einprasselt, aber natürlich auch Rückschlüsse hat auf die Realwirtschaft, wie man sie ja so schön sagt. Ich habe hier mit diversen Fachleuten gesprochen. Ein paar davon, naja, könnt ihr jetzt hören hier in den nächsten Minuten. Viel Spaß dabei. Zunächst lasse ich natürlich den Gastgeber zu Wort kommen. Matthias Völkel ist CEO der Börse Stuttgart Group und sagt natürlich, dass Europa vor großen Herausforderungen steht. Dazu gehört eine ehrliche Bestandsaufnahme, aber dann natürlich nach hinten raus auch entschlossenes Handeln. Klar, auf so einer Veranstaltung wird erstmal viel geredet und Ideen entwickelt, wie Lösungen gefunden werden können. Und einige skizziert er jetzt hier in diesem kleinen Interview.
Ja, fangen wir mal groß an. Also Europa, naja, muss sich ein Stück weit neu erfinden, wachsen, Souveränität wieder erzeugen. Welche Rolle spielt das hier auf der Veranstaltung?
Eine ganz entscheidende Rolle. Das Thema der Veranstaltung ist Boosting European Growth. Also es geht um europäisches Wachstum. Es geht natürlich insbesondere auch um den Kapitalmarkt. Die Rolle, die ein Kapitalmarkt spielen muss. Wir haben jetzt 500 Milliarden ausgelobt, Sondervermögen oder auch Schulden, wie man so will. Und das alleine wird natürlich nicht reichen. Also wir brauchen den Kapitalmarkt. Wir brauchen den Kapitalmarkt für die Finanzierung von Wachstum. Und wir brauchen insbesondere in Europa einen einheitlichen Kapitalmarkt. Keine Zersplitterung, sondern einen einheitlichen Kapitalmarkt, wie ihn zum Beispiel die USA haben.
Apropos USA, welche Vorteile hat denn der Kapitalmarkt dort im Vergleich zum europäischen?
USA, ganz einfach. Der Kapitalmarkt, ohne den Kapitalmarkt gäbe es die Magnificent Seven nicht. Die berühmten Magnificent Seven zusammen 20 Billionen wert. Mehr als alle gelisteten europäischen Unternehmen zusammen. Und allein diese sieben investieren in diesem Jahr 400 Milliarden. Allein diese sieben in einem Jahr, nicht 500 Milliarden über 12 Jahre. Und was haben die USA gemacht? Die haben Rahmenbedingungen geschaffen. Die haben die richtigen Rahmenbedingungen geschaffen. Eben ein starker Kapitalmarkt, aber auch die Förderung von Forschung, die Förderung von Exzellenz. Elite-Universitäten, die USA ziehen die Besten aus aller Welt an.
Und Sie haben den US-Dollar. Welche Rolle spielt der als globale Leitwährung?
Eine ganz entscheidende Rolle. Der US-Dollar erlaubt es den USA, sich sehr günstig zu refinanzieren. Die USA haben eine immense Schuldenlast, wie wir alle wissen. So, und der Dollar ist tatsächlich globale Leitwährung. Über noch 50% des Handels finden in US-Dollar statt. Fast 60% der globalen Währungsreserven sind in US-Dollar. Das heißt, die Welt braucht US-Treasuries. Und jetzt holen die USA einen neuen Trumpf aus dem Ärmel in Sachen Refinanzierung, die Stablecoins. Die Stablecoins sind große Abnehmer von US-Treasuries.
Stichwort digitale Finanzwelt, natürlich spielt das eine ganz große Rolle auch auf der Veranstaltung. Donald Trump jetzt da, Krypto noch mal wichtiger geworden. Spürt man, welche Auswirkungen hat das auf Europa?
Die USA wollen unter Donald Trump Crypto Capital of the World werden und die sind auf einem sehr guten Weg und ich mag auch diese Ambition, die darin zum Ausdruck kommt. Das ist sehr breit gefächert. Da geht es um Bitcoin, Ether, da geht es um Stablecoins, da geht es um tokenisierte Wertpapiere. Und natürlich merkt man das. Also ich glaube, es wird wenige geben, die sagen, der Bitcoin wird eigentlich wieder verschwinden. Neue All-Time-Highs und der Bitcoin geht. Und das ist auch eine Folge der politischen Vorgaben in den USA. Der Bitcoin ist das, was man Main Street nennt. Sie wissen, die Deutschland, die Volks- und Raiffeisenbanken werden ihren Kunden Bitcoin anbieten. Das heißt, der Bitcoin ist da, der Bitcoin wird nicht wieder weggehen. Der Bitcoin ist jetzt schon so viel wert, global wie alle Silberbestände zusammen. Und ich persönlich glaube, da ist auch noch Luft nach oben.
Einer der bekanntesten Gäste war der ehemalige Bundesfinanzminister Christian Lindner, immer noch FDP-Mitglied. Und das Thema Schulden, naja, spielte sowohl im Gespräch, das er mit Matthias Völkel auf der Bühne hatte, aber auch in unserem kleinen Interview eine gewisse Rolle, um es mal so zu formulieren.
Ich fange mal so an. Ich habe gehört, Sie gehen in Ihrer Rolle als Vater, April war es, voll auf.
Ja, es ist großartig und mit Kind, in unserem Fall einer Tochter, sieht man die Dinge anders und man sieht andere Dinge. Es ist einfach zauberhaft, ein großes Glück.
Ich nehme auch an, Herr Klingbeil ruft täglich an, um zu fragen, wie man denn auch mal Nein sagt und spart oder eher nicht so?
Ach, wissen Sie, ich würde mich einerseits dazu öffentlich nicht äußern und andererseits rufen mehr Kollegen der CDU an.
Aber hätten Sie den Spielraum, den Herr Klingbeil hat, jetzt mal ganz ernsthaft auch gern gehabt?
Ich bin in Sorge hinsichtlich der langfristigen Tragfähigkeit der deutschen Staatsfinanzen. Und die neue Regierung geht jetzt eine Art Wette ein, nämlich dass mit stark expandierter Staatstätigkeit und auch einer höheren Verschuldung Deutschlands gleichzeitig das Wachstum gestärkt wird. Wenn diese Wette aufgeht, dann wird Deutschland modernisiert und auch gestärkt sein. Aber es gibt eben auch eine Gefahr, dass die Wette nicht aufgeht und wir am Ende zwar mehr Schulden, aber nicht einen anderen Wachstumspfad haben. Man kann der Regierung nur Fortune wünschen auf diesem Weg.
Und dass sie das Geld natürlich für das Richtige ausgibt, Schulden sind ja nicht gleich Schulden. Sehen Sie die Gefahr, dass wir zu viel für Konsum ausgeben und zu wenig in Investitionen?
Ich will mich jetzt in die Debatte im Einzelnen nicht von außen einschalten, aber ich nehme schon die Äußerung des Bundesrechnungshofs wahr, der kritisiert, Deutschland würde über seine Verhältnisse leben. Ich nehme wahr, dass viele Forschungsinstitute darauf aufmerksam machen, dass mit dem frischen Geld nicht Innovation und Infrastruktur finanziert werden, sondern auch eben viele konsumtive Ausgaben, mittelbar vielleicht auch Ausweitungen in der Rentenpolitik. Diese Debatte wird geführt und es ist gut, dass sie geführt wird, denn es handelt sich ja um die Zukunftsperspektiven dieses Landes auf der Basis stabiler Finanzen oder eben nicht.
Sie haben eben auf der Bühne zu einem jungen Menschen in der ersten Reihe gesagt, das umlagenfinanzierte Rentensystem wird nicht mehr funktionieren für dich. Wir hatten ja so geguckt, sind das alles klar, diesen jungen Menschen? Wir haben jetzt ja selber auch junge Kinder, an die müssen wir auch mal denken.
Naja, die hier sind, ich glaube, die haben ein Gefühl dafür. In der Breite gibt sich natürlich jeder doch gerne dem Wunsch hin, es wird schon alles gut werden und am Ende wird es der Staat richten. Das ist vielleicht auch ein wenig unsere deutsche Mentalität. Tatsächlich lassen wir da Chancen liegen. Zudem bin ich überzeugt, dass in einer alternden Gesellschaft es einfach nicht möglich sein wird, dass weniger Jüngere für die vielen Älteren, und die Älteren sind dann wir, die Lasten stemmen. Das wird nicht funktionieren. Das können wir jetzt noch vielleicht eine gewisse Zeit mit Schulden und Steuereinnahmen können wir das überdecken. Aber irgendwann in den 30er, 40er, 50er Jahren wird die Rechnung nicht mehr aufgehen. Deshalb drücke ich die Daumen, dass die neue Regierung im Bereich der privaten Altersvorsorge jetzt die mutigen Entscheidungen trifft, die über viele Jahre jetzt schon debattiert und vorbereitet worden sind.
Welche sind denn das? Also was kann denn und sollte die Politik tun?
Wir brauchen mehr Kapitalmarkt in der Altersversorgung, generell auch im individuellen Vermögensaufbau. Wir können lernen von den USA, von Schweden, von anderen, die den Menschen die Möglichkeit eröffnet haben, individuell Kapital anzusparen. Das Einfachste wäre, wenn jemand aus der Lohn- oder aus der Einkommenssteuer ausgenommen wird, wenn er Geld anlegt für das eigene Alter. Das ist das Einfachste, was man machen kann. Dann den Zins- und Zinseszinseffekt und auch Veräußerungsgewinne über die Zeit nicht zu besteuern. Wenn alles in einem Depot oder auf einem Konto bleibt, für das Alter reserviert, dann sollte der Staat da nicht zugreifen. Erst dann, wenn im Alter davon abgebucht wird, so als eine Art Rente. Das sind ganz einfache Modelle, die anderswo auf der Welt funktionieren. Das ist keine Raketenwissenschaft. Man muss es nur politisch wollen.
Keine allzu lange Anreise aus Burladingen nach Stuttgart hatte Bonita Grupp, Co-Geschäftsführerin von Trigema, eine Nachfolgerin im besten Sinne. Mit ihrem Bruder macht sie das ja jetzt gemeinsam und produzieren immer noch alles in Deutschland. Also in mehrfacher Hinsicht ist Trigema nach wie vor ein besonderes Unternehmen, das aber auch ein paar Probleme hat, unter denen viele leiden. Und darüber sprechen wir inklusive Fachkräftemangel.
Wie waren die ersten Quartale jetzt mit der Vollverantwortung?
Also ich im Nachgang bin ich recht froh, dass es alles sehr fließend war. Ja, dass es so ein sanfter Übergang war, weil wir ja davor schon tätig waren. Wir mussten uns natürlich ein bisschen einfinden in dem neuen Bereich, auch die Mitarbeiter, weil es ist zum ersten Mal in der jetzt mittlerweile 105-jährigen Firmengeschichte, dass wir ja im Tandem in der Geschäftsführung sind. Davor war es immer nur eine Person, auch immer männlich. Und deshalb ist jetzt ein bisschen anders natürlich, aber ich glaube, bisher haben wir uns ganz gut eingefunden. Das erste Jahr lief doch im Verhältnis, glaube ich, auch zur Branche, davor sagen, ganz rund.
Schon mal so richtig mit Ihrem Bruder gestritten über irgendwas oder ist man sich doch immer einig?
Also ich meine, als Geschwister streitet man sich natürlich immer mal wieder, ja. Also das lässt sich jetzt natürlich auch im Arbeitskontext nicht vermeiden. Aber wir verstehen uns gut bei der Arbeit und was, glaube ich, hilft, ist, dass wir das so nach unseren Kompetenzen auch aufgebaut haben, so ein bisschen. Also wir können auch das machen, wo wir uns wohlfühlen und wissen auch, wir haben, die andere Hälfte der Geschäftsführung oder der Geschwister da, um sich auszutauschen, auch in schwierigen Situationen, auch wenn man mal unsicher ist. Da ist es nochmal ganz anders, glaube ich, sich einfach auch mit jemandem aus der Familie austauschen zu können.
Wir haben vor ungefähr 2 Jahren das letzte Mal, glaube ich, ein Interview geführt. Damals waren Sie natürlich unter anderem auch Personalchefin und das Thema natürlich wichtig, Fachkräftemangel. Wie hat sich das entwickelt seitdem?
Ja, es ist natürlich immer noch ein Thema, was uns mittlerweile sind ja die Arbeitslosenzahlen ein bisschen gestiegen in Deutschland leider, aber es betrifft uns immer noch, weil es einfach gerade im Bereich Produktion oder auch stationärer Vertrieb einfach schwierig ist, Mitarbeiter zu finden, einfach Mitarbeiter zu finden, die einfach auch gewillt sind, Schichtarbeit zu machen oder einfach auch vor Ort am Samstag im Laden zu stehen. Aber es hat sich leicht gebessert und wir haben mittlerweile natürlich auch diverse Strukturen aufgebaut. Also, sag ich mal so, die Arbeit trägt langsam Früchte. Wir haben ja mittlerweile über 70 Geflüchtete bei uns aufgenommen, die bei uns arbeiten. Dann haben wir auch unsere Nationenzahl konnte man mittlerweile auf 42 erhöhen. Und da ist es natürlich so, wenn Sie mal jemanden da haben, dann spricht sich das rum im Bekannten, im Familienkreis. Und so kommt dann immer wieder ein Zulauf auch an weiteren qualifizierten Arbeitskräften, was uns natürlich hilft. Und wir haben vor Ort jetzt auch geguckt, wir haben mittlerweile Tiny-Häuser, die wir unseren Mitarbeitern zur Verfügung stellen und andere Wohngemeinschaften. Deutschkurse haben wir jetzt, die wir im Angebot haben. Das sind aktuell 90 Mitarbeiter in Deutschkursen. Also da tut sich einiges und es ist schön zu sehen, dass es auch wirkt, ja.
42 Nationen in Burladingen, das ist schon echt ein Wort, ne? Puh. Jetzt haben wir natürlich auch das Thema Globalisierung, was viele Unternehmen umtreibt. Auch, ich glaube, auch das Thema, was Sie gleich auf der Bühne haben. Trifft Sie das überhaupt? Weil Sie produzieren ja in Deutschland sozusagen, aber doch ein bisschen was brauchen Sie aus dem Ausland ja dann doch auch, ne?
Ja, also ich sag mal gerade, also jetzt was auch die Handelsthemen mit Amerika angehen, da waren wir jetzt weniger betroffen, weil wir wirklich 95% unseres Umsatzes noch in Deutschland machen und der Rest ist dann eher Dachregion. Aber wo wir natürlich teilweise abhängig sind, also wir haben zwar eine sehr hohe Wertschöpfungstiefe von 80% bei uns im Unternehmen, das heißt, der Einkauf ist bei uns jetzt auch nicht so groß, aber wir müssen natürlich gewisse Themen schon einkaufen, also vor allem die Baumwolle, die wächst ja bekanntlich nicht in Deutschland. Die müssen wir dann auch über unsere Spinner einkaufen, die nur noch teilweise in Deutschland sitzen, aber großteils eben auch in der Türkei und Griechenland. Wir brauchen natürlich Knöpfe, Reißverschlüsse etc., auch diverse Chemikalien, die es teilweise auch nicht mehr in Europa gibt. Aber wir versuchen weiterhin so viel wie möglich auch über europäische Lieferanten abzudecken, sodass wir kurze Wege einfach haben. Weil das haben wir einfach auch gemerkt, auch als jetzt, sage ich mal, hier Suezkanal war ja vor ein paar Jahren Thema, dass der zu war, dann natürlich die Corona-Nachwirkungen in China. Das haben wir jetzt als Hersteller in Deutschland zum Glück durch diese hohe Wertschöpfungstiefe nicht so stark hatten wir nicht so starke Probleme, weil wir einfach diese lokalen Lieferanten haben über den Landweg, wo wir einfach auch schnell reagieren können und uns vor allem auch schnell auf verändernde, Geschmacksrichtungen, verändernde Bedarfe bei unseren Kunden anpassen können.
Aber ein paar Erleichterungen beim Lieferkettengesetz zum Beispiel wäre schon ganz praktisch, oder?
Ja, es ist für uns halt vor allem bürokratischer Aufwand, aber dadurch, dass wir eben langjährige Lieferantenbeziehungen vor allem zu europäischen Lieferanten haben, betrifft es uns jetzt nicht so in dem Ausmaß wie vielleicht andere Hersteller oder Händler.
Außerdem habe ich gesprochen mit Armin von Falkenhayn. Er ist Dach-CEO, also zuständig für Deutschland, Österreich und die Schweiz bei der Bank of America. und welchen Blick er auf Deutschland hat, das verrät er uns jetzt.
Ihr Panel, auf dem Sie sitzen, heißt Startschuss für den europäischen Aufbruch oder ist das Rennen vorbei? Schöne Frage, die stelle ich gleich mal weiter. Ist das Rennen vorbei?
Na, wir haben von Christian Ricken schon gehört gehabt, dass er so zwischen dem Pessimisten, dem Realisten und dem Optimisten hin und her gerissen ist. Ich bin mehr der Optimist. Ja. Ich glaube schon, dass es in den letzten Jahren Entwicklungen gab, die Europa verpasst hat. Ja. Wir kommen aus einer Zeit, wo, gerade wenn wir jetzt uns auf Deutschland vielleicht kurz fokussieren, wo wir verschiedene große Vorteile hatten. Die Globalisierung war einer der größten Profiteure der Globalisierung. Wir waren ein Land, das sich von billiger Energie aus Russland sehr positiv, nenne ich es mal, versorgen konnte. Und dritter Punkt, auch wirklich wichtig, davon nie vergessen, wir sind schon auch auf dem Verteidigungsticket der USA gesegelt. Das ist alles vorbei. Das heißt, wir müssen uns jetzt anpassen. Wir müssen jetzt rennen. Ja? Also man sagt, ist das Rennen vorbei? Nee, aber die anderen sind vielleicht eine halbe Runde vor uns. Und das gilt wahrscheinlich sowohl für die USA als auch für, ich nenne es jetzt bewusst Asien und nicht nur China, weil man den Rest Asiens, finde ich, immer in der Betrachtung nicht vergessen darf. Aber wir sehen meines Erachtens eben auch, wie schnell wir die Situation drehen können, wenn wir nur einig sind und auch wieder Zeichen setzen. Ja? Und das ist zum Glück auch in Deutschland mit dem Start der neuen Bundesregierung, glaube ich, passiert, weil es gelungen ist, einen Stimmungswandel herbeizuführen.
Das klingt gut. Heißt das auch, dass die Investitionsbereitschaft, vor allem auch im Mittelstand, wieder steigt? Wie sehen Sie das?
Ich höre das oft auf vergleichbaren Panels, dass im Moment die Kreditnachfrage so niedrig ist. Man muss ja mal vorsichtig sein, wir sind nur Auslandsbank, die auch in der Vergangenheit vor allen Dingen große Kunden versorgt hat, aber zurzeit eben auch bewusst in den deutschen großen und mittleren Mittelstand investiert. Wir wachsen unser Kreditportfolio. Und wir wachsen eben auch unser Kreditbuch. Und wir haben auch keine Probleme, es zu wachsen. Und wir sehen ein großes Interesse deutscher Mittelständler, mit uns zu arbeiten. Ja, und das darf man auch nicht vergessen, in Mitteleuropa und gerade auch in Deutschland ist der Kredit immer noch Ankerprodukt. Und ohne den Kredit brauchen Sie es gar nicht zu versuchen. Deswegen nein, unser Kreditbuch schrumpft nicht, es wächst.
Ich würde die Gelegenheit gerne nutzen, weil Sie ja eine weltweite Bank sind, Bank of America, hat einen schönen Blick auf Europa vielleicht. Also wie gut oder schlecht finden Investoren in Europa respektive auch Deutschland?
Das ist genau die richtige Einstellung. Es geht nicht um den Blick unbedingt, den die Bank hat, den habe ich beschrieben, wir investieren. Aber die Investoren, es ist schon interessant, was wir gesehen haben, im Grunde seit viertes Quartal 2024 schon, sind endlich wieder Kapitalströme nach Europa in Gang gekommen. Ja, wir hatten das lange, lange Zeit nicht. Wir haben gesehen, dass irgendwas in der 100-Milliarden-Größenordnung zurückkam, geflossen ist aus den USA nach Europa. Jetzt könnte ich sagen, was sind 100 Milliarden? Das ist ein gutes Prozent der europäischen Assets, die in den USA liegen. Also nur 1%. Aber das hat immerhin dazu geführt, dass in der Zeit die europäischen Aktienmärkte ja den amerikanischen Aktienmarkt deutlich outperformt haben.
Stellvertretend für die vielen Vertreterinnen und Vertreter der technologischen Seite hier auf dem Finance Summit in Stuttgart ist Christine Rupp, Geschäftsführerin von IBM Deutschland. Auch sie hatte keine allzu lange Anreise. Viele wissen ja, dass IBM hier in Deutschland vor allem in Ehingen sitzt, also auch hier im Schwäbischen. Wir haben über Quantentechnologie und vieles weitere gesprochen.
Was sind denn die großen Chancen, die in künstlicher Intelligenz liegen?
Die künstliche Intelligenz ermöglicht einfach den Unternehmen, hier insbesondere in Deutschland, aber selbstverständlich auch hier im Bankenkontext, den Datenschatz, auf dem wir sitzen, hier in Deutschland, aber auch anderswo, zu heben.
Und was hemmt uns manchmal? Weil alle Unternehmen haben es ja noch nicht hundertprozentig aufgesetzt, oder?
Nee, das ist richtig. Also insbesondere, ich würde mal auf vier verschiedene Themen eingehen. Das erste ist das Thema Datensouveränität. Also das Thema Dateneigentum, dass man sehr klare Lösungen hat, wie die Unternehmen mit den Daten umgehen. Das zweite ist das Thema Datengovernance. Also sich wirklich klar zu machen, wer hat Zugriff auf welche Form von Daten. Das ist eine extrem relevante Thematik. Das dritte, ganz klar das Thema Skills. Vielleicht eine ganz kleine Studie, die ich zitieren möchte, die wir jetzt unlängst herausgebracht haben. Mehr als 50% der CEOs sagen, Sie stellen Mitarbeitende ein für Rollen, die es vor einem Jahr noch gar nicht gab. Also es ist unglaublich. Und das vierte ist das Thema Skalierung, weil sehr, sehr häufig findet man kleine Sandbox-Situationen, kleine Piloten, aber wirklich skaliert haben die Unternehmen in vielen Fällen nicht. Und woran es dort häufig scheitert, ist Kapital.
Ich nehme das Thema Arbeitswelt nochmal raus. Wie wird sich die verändern durch künstliche Intelligenz? Was glauben Sie?
Ja, aus unserer Perspektive wird sich die Arbeitswelt drastisch verändern. Die Arbeitswelt, die wir vielleicht vorgefunden haben zum Zeitpunkt, dass wir alle noch zur Schule gegangen sind oder in den ersten Berufseinstieg wären, die wird so nicht mehr bleiben. Also ganz klare These, die weitaus große Mehrheit der Jobs wird sich verändern. Und wo man heute, wir nennen es ganz gerne Labor-Only-Jobs hat, also Mitarbeiter, wird man künftig Labor und aber auch Digital Worker haben. Und das wird auch einen sehr großen Unterschied bedeuten für die Thematik Leadership. Weil ich habe da nicht mehr nur die Human Workforce, sondern ich habe auch die Digital Workforce.
Und sind Chefin von KI und von Menschen. Wie gehen Sie damit um, wenn ich was zu fragen darf?
Also für uns ist es ein integraler Bestandteil der Art und Weise, wie wir arbeiten. In der Tat, IBM ist auf dem Weg, 1,2 Millionen Digital Workers aufzubauen. Wir stellen unseren Mitarbeitenden eine entsprechende Plattform bereit, die nennt sich ICA. Und da finden Sie kleine Assistants, aber auch große Assets, die den Mitarbeitenden schlichtweg helfen, ihren Job besser, schneller, fehlerfreier zu machen.
IBM darf ich jetzt mal als weltweites Unternehmen bezeichnen, guten Gewissens. Und Sie haben vielleicht so einen schönen objektiven Blick, was bei künstlicher Intelligenz die Rolle Europas angeht. Wie bewerten Sie die?
Wir hängen zurück, Punkt. Also man muss das ganz klar sagen, die Vereinigten Staaten, aber auch allen voran China sind da ganz, ganz weit vorne. Jetzt nicht nur in Bezug auf Large Language Models oder auch Infrastrukturinvestments in Data Center, was ja sehr, sehr relevant ist, sondern auch schlichtweg Investitionen in Startups, in die damit verbundene Industrie, die drumherum entsteht. Also das ganze Thema Innovationsförderung. Wenn wir jetzt vielleicht mal den Blick ein bisschen auf Europa richten, kann man festhalten, da kam unlängst eine Studie der Bitkom heraus, wo Deutschland auf Platz 14 rangiert innerhalb der 27 EU-Länder in Bezug auf Digitalisierung. Immerhin um zwei Plätze haben wir uns verbessert, aber ich denke, das ist nicht mehr als ein schlechtes Mittelfeld. Und wir rangieren auf Platz 7 in puncto Einsatz von KI. Auch hier ist Dänemark führend. Also im globalen Kontext absolut nicht, wo wir sein sollten, und Deutschland im europäischen Kontext maximal Mittelfeld.
Ein Finanzminister der etwas anderen Sorte, hätte ich beinahe gesagt. Daniel Bayers war auch da. Er ist Finanzminister von Baden-Württemberg, ein Grüner, der aber eine besondere Historie hat. Und ich glaube, das erklärt er am besten selbst.
Zum Innerlichen kommen wir zum Sondervermögen. 500 Millionen, 100 Millionen dafür gehen an die Länder, ein Teil davon auch an Baden-Württemberg. Schon Ideen, wie man das ausgibt?
Ja, es sind Milliarden, aber ich komme in der Zeit auch immer ein bisschen mit den Zahlen durcheinander, weil man großen Respekt vor diesen vielen Nullen bekommt, kein Problem. Denn es wird einem schon ein bisschen schwindelig. Ich sage Ihnen jetzt in aller Offenheit, ich war immer ein Befürworter der Schuldenbremse. Ich habe aber auch immer klar gesagt, wir müssen die Schuldenbremse in die Zukunft führen. Wir müssen mit Kredit investieren in Infrastruktur, in unsere Sicherheit. Jetzt passiert gerade Folgendes. Die Politik hat große Schulden aufgenommen. Das ist auch richtig so in dieser Zeit. Es gibt gigantische Herausforderungen, die vor uns sind. Aber wir müssen sie halt auch für die richtigen, wichtigen, zukunftsträchtigen Dinge investieren. Da gehört jetzt die Mütterrente oder die Pendlerpauschale meines Erachtens nicht unbedingt dazu. Sondern ich glaube, wo wir einen Wert drauf legen werden bei uns in Baden-Württemberg mit unserem Anteil, wir wollen die Kommunen unterstützen und wir wollen natürlich auch in die Zukunftsfähigkeit dieses Landes investieren. Das heißt Forschung, Innovation, das ist das, was Baden-Württemberg in Zukunft wieder erfolgreich und noch stärker macht. Und da werde ich ganz ordentlich auch darauf achten, dass wir da hoffentlich einen Schwerpunkt legen, weil einfach das die Substanz ist, von der wir in Zukunft leben werden. Darum geht's. Ja.
Kommunen unterstützen vielleicht auch deshalb, weil der ja so mancher Vertreter ein bisschen geklagt hat, dass die Länder sie ein bisschen mit den hohen Kosten, die ja dazugekommen sind, auf der Ebene allein gelassen haben. Können Sie die Kritik nachvollziehen?
ich kann die nachvollziehen. Ich darf das etwas salopp und auch ironisch sagen, ein Bürgermeister oder eine Kämmerin, die nicht nach Geld ruft, die würde ihren Job verfehlen. Das gehört zum Beruf mit dazu. Unsere Aufgabe ist es, Berechtigtes von unberechtigter Kritik zu unterscheiden. Und sie ist gerade sehr berechtigt. Die Kommunen stehen zunehmend mit dem Rücken zur Wand. Und auch im reichen Baden-Württemberg, im vermeintlich reichen Baden-Württemberg, sehen wir immer mehr Städte, Gemeinden, Landkreise, die ihre Haushalte gar nicht mehr verabschiedet bekommen, weil sie sie nicht mehr ausgleichen können. Das hat auf der einen Seite mit der wirtschaftlichen Entwicklung zu tun, weil die Steuereinnahmen einfach nicht mehr so sprudeln. Aber die Kosten sind ehrlicherweise auch ganz schön aus dem Ruder gelaufen. Und deswegen bringt es nichts, wenn wir uns den schwarzen Peter jetzt gegenseitig hin und her schieben. Wir werden auf allen Ebenen, Bund, Land und Kommune, große Reformen anstoßen müssen, schneller werden, digitaler werden. Wir müssen auch selbstkritisch überprüfen, was können wir uns in dieser Zeit noch leisten, weil wir nehmen jetzt alleine für die Verteidigung gigantische Schulden auf. Ich habe da großen Respekt vor. Die Zinsen sind wieder gestiegen. Wir werden dafür hohe Zinsen bezahlen. Und deswegen ist mein Plädoyer, lasst uns schauen, wirklich klar priorisieren und vielleicht das ein oder andere Thema, was man gerne hätte, wie eine Mütterrente, aber einfach nicht in die Zeit passt, sagt, weg damit, wir konzentrieren uns aufs Wesentliche. Darum geht's jetzt.
Gibt es in Baden-Württemberg natürlich auch DAX-Konzerne, aber es ist natürlich ein wahnsinnig vieler großer Standort für Mittelständler. Es gibt wahnsinnig viele hier. Was kann ein Land, auch finanziell natürlich, denen tun für die? Also wie können sie denen helfen?
Sehen Sie, ich könnte Ihnen jetzt lange Listen vorlesen von Förderprogrammen und wo wir Gebäude zur Verfügung gestellt haben, wo wir geholfen haben, eine Erweiterung umzusetzen. Das gehört zu den Basics dazu. Aber wenn es eine Sache gibt, die meines Erachtens einfach zentral für ein Land wie Baden-Württemberg sind, dann ist es Forschung und Entwicklung zu fördern. Wir haben 70 Hochschulen im ganzen Land. Und zwar überall. Wir sind ja ein dezentrales Land. Der Finanzminister, der weint immer ein bisschen darüber, weil das eine sehr teure Angelegenheit ist. Aber der innovationsbegeisterte Minister in mir sagt, das ist genau richtig. Das ist gut, dass wir das Geld da anlegen. Weil das sind diese Ökosysteme, die wir damit forcieren, damit sozusagen der Mittelstand aus sich heraus sich transformieren kann, aber auch stärker mit Start-ups von der KI zur Quantentechnologie, zum Biotech, die künftigen Quellen des Wohlstands sich erarbeiten kann. Und deswegen glaube ich, ist das immer noch die beste Wirtschaftspolitik. Eine Zahl darf ich Ihnen sagen. Ich weiß, ein Finanzminister hat immer viele Zahlen im Gepäck. Ich verschone sie, aber eine will ich nennen. Wenn es eine Zahl gibt, die die Zukunftsfähigkeit eines Landes darüber etwas aussagt, dann ist das die Forschung- und Entwicklungsausgaben gemessen am Bruttoinlandsprodukt. Da liegt Deutschland ungefähr bei 3% im Schnitt. Die Bayern, die immer sehr vieles sehr gut machen, übrigens auch das Angeben, wenn ich das salopp sagen darf, aber auch in der Substanz, liegen bei ungefähr 3,5 und Baden-Württemberg liegt bei gut über 5%, 5,5%. Das ist einmalig. Da spielen wir in der Liga mit Massachusetts oder Kalifornien. Da sind wir, glaube ich, auch in guter Company. Da wollen wir auch bleiben und deswegen ist das, glaube ich, auch eine Aufgabe für einen Finanzminister, da die Prio draufzusetzen, die beste Wirtschaftspolitik.
Ich danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein. Das war ein kleiner Überblick hier vom Finance Summit der Börse Stuttgart aus dem Haus der deutschen Wirtschaft in derselbigen Stadt in Stuttgart. Und ich wünsche Ihnen noch eine gute Woche. Bleiben Sie gesund und erfolgreich. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.
Das war Markt und Mittelstand, der Podcast. Wir hören uns nächsten Freitag wieder auf markt-und-mittelstand.de.